Hörerinnen und Hörer, wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserer Reihe Missionswerk Mitternachtsruf für Sie gelesen. Wussten Sie eigentlich, wie viele Psalmen vom verheißenen Messias sprechen? Nein? Das umfangreiche Werk von Norbert Lied mit dem Titel Messianische Psalmen nimmt Sie mit hinein in die hochinteressante Prophetie der Psalmen im Alten Testament und lässt uns staunen über deren exakte Erfüllung. Unentbehrlich für jeden, der sich für Prophetie interessiert. Hören Sie selbst, was diese Psalmen über Jesus und Israel zu sagen haben. Heute hören Sie die Auslegung des ersten von zwei Teilen über den Psalm 23. Wir wünschen Ihnen beim Hören dieser Sendung Gottes reichen Segen. Es liest für Sie Andreas Klinner.
Der prophetische Aspekt des 23. Psalms. Ein Psalm Davids. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grünen Auen und führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Todestal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab, die trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Nur Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Einleitend sei gesagt, der deutsche Krebsspezialist Professor Dr. Helmut Renner verordnet seinen Patienten manchmal das Lesen des 23. Psalms, sogar auf Rezept. Das sei ein ganz wunderbarer Psalm für Krebspatienten, sagte Renner dem christlichen Magazin Neues Leben. Gerade Krebspatienten müssten sich verstärkt mit der Frage nach dem Sinn des Lebens auseinandersetzen, weil oft die Angst vor dem Tod im Vordergrund stünde. In dieser Situation vermittelt der Psalm Raum und Hoffnung. Renner ist Facharzt für Strahlentherapie im Klinikum Nord in Nürnberg. In einem Interview betonte der Mediziner, Gebet ist eine Erweiterung der wissenschaftlichen Medizin. Uns Ärzten muss bewusst sein, dass auch die wissenschaftliche Medizin ein Gnadengeschenk Gottes ist. Es ist also sehr sinnvoll, die Kraft Gottes für unser persönliches Leben und unseren Beruf in Anspruch zu nehmen. Über den 23. Psalm gibt es wohl tausende von Predigten, Kommentaren und Vorträgen. Diese beinhalten zu Recht wunderbare evangelistische Aspekte und zeigen Jesus als den guten Hirten, der die Seinen leitet, sich um sie kümmert und sie zur Ruhe bringt. Aber man findet wenig über den prophetischen Inhalt dieses Psalms. David war Prophet und hatte deshalb auch den prophetischen Aspekt vor Augen. In seiner Pfingstpredigt sagt Petrus unter anderem von David, »Ihr Männer und Brüder, es sei mir erlaubt, freimütig zu euch zu reden von dem Stammvater David. Er ist gestorben und begraben, und sein Grab ist unter uns bis zu diesem Tag. Da er nun ein Prophet war, Apostelgeschichte 2, die Verse 29 und 30. Arno Gebelein schreibt zu Psalm 23: Wir dürfen nicht die Tatsache übersehen, dass Psalm 23 zunächst in Zusammenhang mit den in einer zukünftigen Zeit lebenden Angehörigen des frommen Überrests Israels angewandt werden muss. Obwohl Jesus sich individuell als Hirte aller erweist, die auf ihn vertrauen, ist er ebenso der Hirte für Israel als Volk. Dies meinte der Patriarch Jakob, als er von dem Gott sprach, der mich geweidet hat. 1. Mose 48, Vers 15. Oder wörtlich, mein Hirte gewesen ist. In Psalm 80, Vers 2 wird von dem Herrn als Hirten des Volkes Israel gesprochen. Wohingegen in einem anderen Psalm die Frommen in Israel verkünden, wir sind das Volk seiner Weide und die Herde seiner Hand. Psalm 95, Vers 7. In Jesaja 40, Vers 11 finden wir eine weitere nationale Verheißung, die für sein Volk Israel gilt. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Und Micha bezeichnet Israel als die Herde deines Erbteils in Micha 7, Vers 14. Hesekiel 34 offenbart ihn im gesamten Kapitel als Hirten und zeigt sein zukünftiges Werk. Er ist derjenige, der die zerstreuten Schafe Israels aus Gnaden sammeln und in ihr Land zurückführen wird. Dieser Psalm lässt sich daher umfassender auf das Volk anwenden, insbesondere in Zusammenhang mit den bereits erwähnten Angehörigen des frommen Überrests, die während der Zeit der Bedrängnis Jakobs der großen Trübsal seiner Sichtbarwerdung entgegensehen. Durch diesen Psalm werden sie getröstet werden, wenn sie im Tal des Todesschattens wandern und sich ihre Feinde ringsum drohend erheben. Dann werden sie sagen, ich fürchte kein Unheil, denn du bist bei mir. Und wiederum, du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Ihre Hoffnung beinhaltet die Tatsache, dass sie an den Segnungen und Herrlichkeiten der tausendjährigen Herrschaft Anteil haben. Gebelein wurde 1861 in Deutschland geboren, wanderte mit 18 Jahren in die USA aus und lebte bis 1945. Er wirkte also lange vor der Staatsgründung Israels. Umso erstaunlicher ist sein prophetischer Weitblick in Bezug auf Israel. Der messianische Bezug? Den messianischen Bezug finden wir unter anderem in Johannes 10, wo der Herr zweimal von sich selber sagt, ich bin der gute Hirte. Vergleichen Sie dazu die Verse 11 bis 18. Man kann den 23. Psalm in 9 Hauptpunkte einteilen, die den jeweiligen Versen entsprechen. Die Reihenfolge zeigt uns in erstaunlicher Art und Weise die Geschichte Gottes mit Israel auf. Erstens: Der Herr ist mein Hirte, Vers 1. Hier sehen wir die Frühgeschichte Israels. Wo wurde der Herr zum Hirten Israels? In Ägypten. Zuerst wurde Josef nach Ägypten geführt, danach seine nähere Verwandtschaft, 70 Personen. Sie vermehrten sich zu einer prächtigen Herde, in Anführungsstrichen, und Gott machte sie zum Volk seiner Weide. Denn er ist unser Gott und wir sind das Volk seiner Weide und die Schafe seiner Hand, sagt uns Psalm 95, Vers 7. Ägypten war sozusagen ein fremder Pferch, in dem Israel zur Herde Gottes wurde. Du Hirte Israels, höre, der du Josef führst wie Schafe, der du thronst über den Cherubim, leuchte hervor. Psalm 80, Vers 2. Schließlich wurde Israel zu einem Volk von 600.000 Mann. Zweitens, mir wird nichts mangeln. Vers 1. Nachdem Gott Israel in Ägypten zu seiner Herde gemacht hatte, führte er es als guter Hirte aus, um es auf einen eigenen Weideplatz zu bringen, dorthin, wo Milch und Honig floss. Wir lesen in Psalm 78, die Verse 52 bis 54. Er ließ sein Volk ausziehen wie Schafe und leitete sie wie eine Herde in der Wüste und führte sie sicher, dass sie sich nicht fürchteten. Ihre Feinde aber bedeckte das Meer. Und er brachte sie in sein heiliges Land, zu diesem Berg, den seine Rechte erworben hat. Der Satz »Mir wird nichts mangeln« beschreibt den Auszug der Israeliten aus Ägypten, die 40 Jahre Wüstenwanderung und die treue Fürsorge Gottes während dieser Zeit. Du führtest dein Volk wie eine Herde durch die Hand von Mose und Aaron. Psalm 77, Vers 21. Wie oft werden doch gerade während der Zeit der Wüstenwanderung der Stab Moses oder der Stab Aarons gleichnishaft als Hirtenstab erwähnt? Nicht umsonst wird er auch als Stab Gottes bezeichnet. Wir lesen in 2. Mose 4, Vers 20: So nahm Mose seine Frau und seine Söhne und ließ sie auf einem Esel reiten und zog wieder in das Land Ägypten. Mose nahm auch den Stab Gottes in seine Hand. Und in 2. Mose 17, Vers 9 lesen wir: Mose sprach zu Josua: Erwähle uns Männer und zieh aus, kämpfe gegen Amalek. Morgen will ich auf der Spitze des Hügels stehen mit dem Stab Gottes in meiner Hand. Der Stab wurde gebraucht für Zeichen und Wunder in Ägypten, 2. Mose 7, Vers 9 und die folgenden. Beim Durchzug durch das Rote Meer, 2. Mose 14, Vers 15 und die folgenden. Beim Hervorbringen des Wassers aus dem Felsen, 2. Mose 17, die Verse 5 bis 6. Und beim Kampf gegen Amalek, 2. Mose 17, Vers 8 und die folgenden. Während der Wüstenwanderung mangelte es den Israeliten an nichts. Ihre Kleider veralteten nicht. Ihre Schuhe nutzten sich nicht ab. Wir lesen deshalb in 5. Mose 29, Vers 4: Ich habe euch doch 40 Jahre lang in der Wüste geführt. Eure Kleider sind an euch nicht zerlumpt und der Schuh an deinem Fuß ist nicht abgenutzt. Sie wurden mit Manna, Wachteln und Wasser versorgt und der Herr bewahrte sie vor Feinden und wilden Tieren. In 5. Mose Kapitel 2, Vers 7 lesen wir: Der Herr dein Gott hat dich gesegnet in allen Werken deiner Hände. Er hat Acht gehabt auf deine Wanderzüge durch diese große Wüste. Und der Herr dein Gott ist diese 40 Jahre mit dir gewesen. Es hat dir an nichts gemangelt. Um das Volk vor dem Verhungern zu bewahren, brauchte Mose täglich bis zu 1500 Tonnen Nahrungsmittel. Und um es so zu ernähren, wie wir das gewohnt sind, hätte er täglich mindestens 4000 Tonnen herbeischaffen müssen. Dazu wären zwei Güterzüge nötig gewesen. Jeder 1,5 Kilometer lang. Drittens, er weidet mich auf grünen Auen. Psalm 23, Vers 2. Das Ziel des Auszugs aus Ägypten und der Wüstenwanderung waren die grünen Auen des verheißenen Landes, in dem Milch und Honig floss. Wir lesen in 5. Mose Kapitel 8, die Verse 7 bis 9. Denn der Herr dein Gott bringt dich in ein gutes Land, in ein Land, in dem Wasserbäche, Quellen und Seen sind, die in den Tälern und auf den Bergen entspringen. Ein Land, in dem Weizen, Gerste, Weinstöcke, Feigenbäume und Granatäpfel gedeihen. Ein Land voller Olivenbäume und Honig. Ein Land, von dem du dich nicht kümmerlich nähren musst, in dem es dir an nichts mangelt. Ein Land, das überaus fruchtbar und an Segen überströmend war, sollte Israels Weideland werden. Denken wir nur an die Kundschafter. Sie bestätigten all das, was Gott verheißen hatte. Eine Weintraube zum Beispiel war so groß, dass zwei Männer sie an einer Stange tragen mussten. Die ausgesandten Männer zeigten auch andere Früchte des Landes und bezeugten, es fließt wirklich Milch und Honig darin. 4. Mose 13, Vers 27. Vergleichen Sie dazu auch die Verse 23 bis 26. Gott leitete Israel in das verheißene Land und der Fels, der mitfolgte, war Jesus. Denn wir lesen in 1. Korinther 10, Vers 4, sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der ihnen folgte. Der Fels aber war Christus. In diesem Land sollte Israel zur Ruhe kommen und sich auf grünen Auen lagern. Es ist nicht einfach, ein Schaf zur Ruhe zu bringen. Damit es sich lagert, müssen mehrere Voraussetzungen erfüllt sein. Es muss sich zum Beispiel vollkommen sicher fühlen und mit ausreichend Nahrung und Wasser versorgt sein. Auch die Pflege ist außerordentlich wichtig. Ein Schaf muss frei sein von Parasiten und sich wohlfühlen. Viertens, er führt mich zu stillen Wassern. Psalm 23, Vers 2. Josua konnte, nachdem sie das Land eingenommen hatten, bezeugen, so gab der Herr Israel das ganze Land, von dem er geschworen hatte, es ihren Vätern zu geben, und sie nahmen es in Besitz und wohnten darin. Und der Herr verschaffte ihnen Ruhe ringsum, stille Wasser, ganz so, wie er ihren Vätern geschworen hatte. Und keiner ihrer Feinde konnte vor ihnen bestehen, sondern der Herr gab alle ihre Feinde in ihre Hand. Es fehlte nichts an all dem Guten, das der Herr dem Haus Israel verheißen hatte. Alles war eingetroffen. Josua 21, die Verse 43 bis 45 und vergleichen Sie dazu auch Kapitel 23, Vers 14. Doch das Fernziel göttlicher Heilsgeschichte mit Israel ging weit über das damalige Ziel hinaus. Er wollte ihm im zukünftigen messianischen Reich Ruhe verschaffen. Im tausendjährigen Reich wird Jesus Christus für Israel dann der sein, als der er sich ihm bekannt gemacht hat, der gute Hirte. Johannes 10, Vers 11. Die stillen Wasser deuten auf das Zur-Ruhe-Kommen Israels unter den Nationen hin. Heute sind die Wasser noch unruhig, ja sturmbewegt, aber sie werden still werden wie damals, als Jesus den Sturm stillte. An jenem Tag, als es Abend geworden war, sprach er zu ihnen, lasst uns hinüberfahren an das jenseitige Ufer. Und nachdem sie die Volksmenge entlassen hatten, nahmen sie ihn mit, wie er da in dem Schiff war. Es waren aber auch andere kleine Schiffe bei ihm. Und es erhob sich ein großer Sturm und die Wellen schlugen in das Schiff, so dass es sich zu füllen begann. Und er war hinten auf dem Schiff und schlief auf einem Kissen. Und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm, Meister, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen? Und er stand auf, befahl dem Wind und sprach zum See, Schweig, werde still. Da legte sich der Wind und es entstand eine große Stille. Und er sprach zu ihnen, was seid ihr so furchtsam? Wie, habt ihr keinen Glauben? Und sie gerieten in große Furcht und sprachen zueinander, wer ist denn dieser, dass auch der Wind und der See ihm gehorsam sind? Dies lesen wir in Markus Kapitel 4, die Verse 35 bis 41. Vergleichen Sie dazu auch Psalm 65, die Verse 6 bis 8. Josua führte Israel damals in die Ruhe. Aber es war lediglich ein Vorgeschmack der eigentlichen messianischen Ruhe. Von dieser noch bevorstehenden Ruhe heißt es im Hebräerbrief in Kapitel 4, die Verse 8 bis 10, denn wenn Josua sie in die Ruhe gebracht hätte, würde er danach nicht von einem anderen Tag geredet haben. Also bleibt noch eine Sabbatruhe dem Volk Gottes übrig. Denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ist auch zur Ruhe gelangt von seinen Werken, wie Gott von seinen eigenen. Diese Sabbatruhe wird das tausendjährige Reich sein. Da wird Israel in seine Ruhe eingehen. Das heißt, es wird Jesus erkennen und von den Werken des Gesetzes loskommen. Es wird dann in einen völlig neuen Bund geführt. Musik. erquickt meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Psalm 23, Vers 3. Hier geht es prophetisch um das erste Kommen Jesu. Warum wurde Israel in Ägypten das Volk seiner Weide? Weshalb hat Gott es so durch die Wüste geführt, dass es ihm an nichts mangelte? Warum hat er es auf grüne Auen bzw. in ein Land geführt, wo es zur Ruhe kommen sollte? Um seines Namens willen, um Jesu willen. Israel wurde aus Ägypten durch die Wüste bis ins verheißene Land dem ersten Kommen des Messias entgegengeführt. Jesus kam zur Erquickung seines Volkes und sprach in Matthäus 11, Vers 28, »Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken.« Der Herr Jesus gab sich Israel gegenüber als der gute Hirte zu erkennen. Wir lesen in Johannes Kapitel 10, Vers 11 und Vers 14, »Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen.« Dies tat er in deutlicher Anlehnung an Psalm 23. Er sah sein Volk mit den Augen des guten Hirten. Davon lesen wir in Matthäus 9, Vers 36. Als er aber die Volksmengen sah, wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und verschmachtet waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Inzwischen war viel geschehen. Die Israeliten wurden im Laufe der Jahre ungehorsam. Sie wurden wie störrische Schafe, die ihren eigenen Weg gehen. Statt mit den Völkern so zu verfahren, wie der Herr es geboten hatte, pflegten sie Gemeinschaft mit ihnen und folgten ihren Göttern. Wir lesen in Psalm 106 die Verse 34 bis 40. Sie vertilgten die Völker nicht, wie ihnen der Herr geboten hatte, sondern sie vermischten sich mit den Heidenvölkern und lernten ihre Werke. Und sie dienten ihren Götzen, und diese wurden ihnen zum Fallstrick. Und sie opferten ihre Söhne und ihre Töchter den Dämonen. Und sie vergossen unschuldiges Blut, das Blut ihrer Söhne und ihrer Töchter, die sie den Götzen Kanaans opferten. Und so wurde das Land durch Blutschuld entweiht. Und sie machten sich unrein mit ihren Werken und begingen Hurerei mit ihrem Tun. Da entbrannte der Zorn des Herrn gegen sein Volk, und er verabscheute sein Erbteil. Die Folge? Sie wurden von den Heiden geschlagen, die wie wilde Tiere über Israel herfielen. Zunächst waren es die Assyrer, die die Bewohner des Nordreiches wegführten, und später die Babylonier, die Juda in die Gefangenschaft verschleppten. Davon lesen wir in Psalm 80, die Verse 13 bis 14. »Warum hast du nun seine Mauer niedergerissen, dass alle ihn, den Weinstock, ein Bild für Israel, zerpflücken, die vorübergehen? Der Eber aus dem Wald zerwühlt ihn, und die wilden Tiere des Feldes weiden ihn ab.« Und an anderer Stelle heißt es, »Sie metzelten die Söhne Zedekias vor dessen Augen nieder. Danach stachen sie Zedekia die Augen aus und banden ihn mit zwei ehernen Ketten und führten ihn nach Babel. Er, Nebukadnezar, verbrannte das Haus des Herrn und das Haus des Königs und alle Häuser von Jerusalem. Ja, alle großen Häuser verbrannte er mit Feuer. Und das ganze Heer der Chaldäer, das bei dem Obersten der Leibwache war, riss die Mauern von Jerusalem ringsum nieder. So wurde Juda aus seinem Land gefangen hinweggeführt. 2. Könige 25, die Verse 7 und 9, 10 und 21. Doch der Herr nahm sich ihrer wieder an. Er leitete sie auf Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Er führte sie aus der babylonischen Gefangenschaft zurück auf ihre Weideplätze nach Israel. Warum? Um seines Namens willen. Das heißt, um Jesu willen. Er sollte als der gute Hirte kommen. Er sollte sie weiden und ihnen die Gerechtigkeit bringen. In jenen Tagen wird man sie benennen, der Herr ist unsere Gerechtigkeit, heißt es in Jeremia 33, Vers 16. Sie wurden zur Gerechtigkeit und damit zum Namen geführt, der über seinem Kreuz stehen sollte. Jesus von Nazareth, der König der Juden. So steht es in Johannes 19, Vers 19. Das war der Höhepunkt des ersten Teils der Geschichte Israels. Die Wegführung und Rückkehr der Juden führte sie dem ersten Kommen des Messias entgegen. Er führte sie auf rechter Straße. Er, sein Name und seine Gerechtigkeit, war das Ziel aller Verheißungen. Jesus allein ist die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Wir lesen in Römer Kapitel 3, Vers 25. Ihn, Jesus, hat Gott zum Sühnopfer bestimmt, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut, um seine Gerechtigkeit zu erweisen, weil er die Sünden ungestraft ließ, die zuvor geschehen waren.
Liebe Zuhörer, wir hoffen, dass Sie durch diese Sendung reich gesegnet wurden. Sie hörten die Auslegung der ersten Hälfte vom Psalm 23 aus dem Buch Messianische Psalmen von Norbert Lied. Neben diesem Buch können Sie natürlich auch noch viele andere Artikel in unserem Verlag erhalten. Schauen Sie doch mal ein bisschen in unseren neuen Verlagskatalog, den wir Ihnen gern ganz unverbindlich zusenden. Sie werden bestimmt wertvolle und interessante Dinge für sich oder auch andere entdecken. Unsere Telefonnummer für Deutschland lautet 07745 8001. Ich wiederhole 07745 8001. Und unsere Telefonnummer für die Schweiz lautet 044 952 1414. Ich wiederhole 044 952 1414. Oder schreiben Sie uns unter Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Ich wiederhole, Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Und natürlich finden Sie uns auch im Internet unter www.mitternachtsruf.ch. Ich wiederhole, www.mitternachtsruf.ch.
Die nächste Sendung von Für Sie gelesen können Sie zur gewohnten Zeit hören, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Einsehbar unter www.rnh.de. Ich wiederhole, www.rnh.de. Nun wünschen wir Ihnen weiterhin Gottes reichen Segen durch das Hören von Für Sie gelesen, Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.